und scharf.
Na, hallo und herzlich willkommen bei den Chili Guys hier auf Radio Frei. Und ich wiederhole es immer ganz gerne, der Sendung, die nicht ganz so ausschließlich heterosexuell ist, beziehungsweise sich der fortschreitenden Heterosexualisierung unserer Welt versucht, so ein bisschen entgegenzustellen, von Zeit zu Zeit zumindest. In der vergangenen Ausgabe der Chili Gays gab es eine Sondersendung zu den Queerschnitt Free Your Gender Days, die vom 29. Oktober bis 2. November in Weimar stattgefunden haben. Während dieser Tage gab es mehrere Vorträge. Ich war dort, habe die aufgezeichnet und heute könnt ihr, wie es der Zufall so will, einen davon hören. Und zwar mit dem Titel Identitätspolitik und Anti-Identitätspolitik. Den Vortrag hat Michael vom Bildungskollektiv Erfurt gehalten und er beschäftigt sich mit der zentralen Frage, was sind denn überhaupt Identitäten, wie werden sie geprägt und welche Ausschlusskriterien gehören denn dazu, damit sie überhaupt entstehen können? Und gibt es denn eventuell auch Identitäten, die ein progressives Potenzial haben? Alles dreht sich dabei um seine zugrunde liegende These, bei politischen Kämpfen sei ein Identitätsbewusstsein vonnöten, um nicht in die Identitätsfalle zu stolpern. Der Vortrag wird wieder in einzelnen Teilen zu hören sein und dazwischen gibt es passenderweise Musik von einem Künstler namens Zsborst vom linken Label Red Star Budapest und auch er dekonstruiert Musik, die zu ihrer Zeit in den 80ern, vorwiegend in Großbritannien, auch wiederum eine Identität geprägt hatte. Viel Vergnügen nun mit der heutigen Ausgabe der Chili Gays und einem Vortrag mit dem bezeichnenden Titel Identitätspolitik und Anti-Identitätspolitik.
Also, ja, Identitätspolitik und Anti-Identitätspolitik. Da muss man irgendwie zuerst mal klären, was denn überhaupt Identität ist. Dann von da aus dazu kommen, was Identitätspolitik ist. Und daraus würde ich dann entwickeln, dass Identitätspolitik zwar oft Probleme aufwirft, oft auch ganz gut ist, aber halt so ein widersprüchliches Ding ist und daraus eine Dialektik der Identität entwickeln. Dann kurz auf Anti-Identitätspolitik eingehen, kurz, weil ich denke, da gibt es einfach nicht sonderlich viel von, gibt es wenige Beispiele für. Und das dann am Beispiel vom Lebenspartnerschaftsgesetz mal ausformulieren, damit die Begriffe so ein bisschen am Beispiel nochmal klarer werden. Also Identität, was ist Identität? Wir könnten mal sagen, Identität ist eine symbolische Markierung des Identischen. Also Identität ist dann, wenn irgendwas mit sich selber übereinstimmt. Also wie hier Rio Reiser sagt, ich will ich sein. Der singt, ich will ich sein, anders will ich nicht sein. Und er meint damit, er will mit sich identisch sein, er will sich nicht verbiegen. Er will das tun, was ihm so aus so einem naiven, so bin ich halt, so einem, das ist mein inneres Wesen, das will er auch ausdrücken können. Darum geht's. Was dieses Ich überhaupt ist, ist da erstmal so ein bisschen eine Frage. Also Rio macht das so ganz schön absurd eigentlich. Ich will ich sein, anders will ich nicht sein. Ich will nicht sein wie der und der und so weiter. Da kommt gar nicht raus, was denn dieses Ich überhaupt ausmacht. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also man kann versuchen, eigene Merkmale zu finden, um dieses Identische zu fassen. Man kann auf der anderen Seite versuchen, zu bestimmen, was nicht das Identische ist. Anders will ich nicht sein. Aber auf jeden Fall, egal wie man es macht, entsteht aus der Bestimmung eines Identischen, entstehen immer zwei Mengen, nämlich das eigene und das Fremde. Egal, wie man es denn nun macht. Wenn man irgendeine Identität fasst, gibt es immer irgendwas, was dieser Identität entspricht und es gibt irgendwas, ein Rest, was nicht dieser Identität entspricht. Und ich würde mal behaupten, egal wie man es macht, ist diese Identität nie einfach der selbstverständliche Ausdruck von irgendwas, was vorher schon da war. Also das klingt zwar bei Rio Reiser so ein bisschen so, ich will ich sein, so ein bisschen naiv, ich bin halt so auf die Welt gekommen und da hat gar niemand mehr was dazu getan, aber so funktioniert es ja nicht. Ehe so eine Identität mal entsteht, muss ja irgendwie gesagt werden, was das ist, was der Inhalt der Identität ist und wovon man sich abgrenzt. Das könnte man jetzt mal, oder ich würde es jetzt mal am Beispiel der deutschen Identität kurz durchspielen. Also in der Zeit, als die Identität Deutsche entstanden ist, musste man zum einen die ganzen Friesen, Kölner, Thüringer, was weiß ich, Bayern, diese ganzen Leute davon überzeugen, dass diese vorher bestehenden Territorialidentitäten zurückgedrängt werden zugunsten der neuen nationalen Identität Deutsche. Dann muss man irgendwas finden, was denn überhaupt diese nationale Identität ausmacht, weil nur, dass man von einem Herrscher beherrscht wird, kann es ja irgendwie nicht sein. Da hätte man wenig Argumente, warum man die alten Identitäten überwinden sollte, die ja auch nur daran hingen. Gerade beim deutschen Beispiel kann man sehen, dass das sehr viel praktischer darüber funktioniert, dass man halt gar nicht das eigene konstruiert, sondern dass man das Fremde konstruiert. Der Philosoph Derrida sagt, dieses Fremde, was da außen drum klar macht, was das Innen ist, ist das konstitutive Außen, also konstitutiv, das, was das Innere halt auf eine Grundlage stellt. Und am deutschen Beispiel könnte man sagen, dass das konstitutive Außen zum einen der alte Erbfeind der französischen Nation war, dann das konstruierte Antivolk der kosmopolitischen Juden, dann natürlich alle anderen Nationen und dann nochmal das rassistisch definierte Bild der Wilden. Also die deutsche Identität entsteht erstmal ganz stark durch die Abgrenzung. In dieser Zeit entstehen halt rassistische Bilder darüber, antisemitische Bilder darüber, wie Juden eben sind, rassistische Bilder darüber, wie Wilde sind, nationalistische Bilder darüber, wie Franzosen sind. Und daraus, dass die deutsche Identität sich gerade davon abgrenzt und sagt, wir sind halt nicht so dekadent und überkandidelt wie die Franzosen. Wir sind halt eben kulturell, weil wir nicht so sind wie die Franzosen. Wir sind halt nicht so primitiv und zurückgeblieben wie die Wilden. Wir sind halt modern. Und wir sind halt nicht so, dass wir Geld raffen wie die Juden. Und deswegen sind wir halt fleißige deutsche Arbeiter. Also es entsteht halt gleichzeitig ein Innen, was sich mit positiven Eigenschaften definiert, und ein Außen, was halt mit negativen Eigenschaften aufgeladen wird. Also diese Identitäten dienen als Konstruktion zur Abgrenzung zwischen dem eigenen und dem Fremden. Wenn man das jetzt so darstellt, dann ist es ja eigentlich relativ leicht, als, sagen wir mal, so mit einem negativen Ideologiebegriff als Ideologie zu entlarven. Also ist ja eigentlich relativ billig. Da kommen halt irgendwie irgendwelche politischen Interessensvertreter daher und sagen irgendwelchen rassistischen Mist, um das Innen zusammenzufügen, damit sich dann alle einig sind und auch brav gehorchen. Wenn das so einfach wäre, das so zu entlarven, dann könnte man im Grunde rausgehen, könnte den Leuten das erzählen, dann sagen die, okay, bin ich kein Deutscher mehr, aber so einfach funktioniert es ja nicht. Das Hartnäckige an den meisten Identitätskonstruktionen ist, dass, wenn sie einmal so richtig definiert und konstruiert sind, es immanent so darstellen, als hätten sie eine Grundlage, die halt eben nicht darin besteht, dass irgendwelche politischen Interessen im 18. Jahrhundert dieses Zeug hier konstruiert haben, sondern sie verlagern ihre Grundlage in sich selber, also heute, in dem Stand, wo wir sind, verlagert das Deutschsein seine Grundlage in die Urgeschichte oder in die Biologie. Also die Deutschen, die berufen sich ja mittlerweile auf eine Urgeschichte, die angeblich schon irgendwie im 2. Jahrhundert nach Christus stattgefunden hat, wo irgendwie dieser Kunde Varus hier sich im Teutoburger Wald irgendwie in der römischen Armee eine Schlacht zwischen verschiedenen Fraktionen dargeliefert hat, die über mehrere Monate lief. Und im 19. Jahrhundert wurde aus dieser Sache, wo Historiker zu dem Zeitpunkt erstmal relativ wenig drüber wussten, außer drei Schwerter, die sie irgendwo ausgebuddelt haben, wurde daraus eben konstruiert, dass Arminius, der Urvater der Deutschen, sich dagegen die römische Fremdherrschaft aufgelehnt hat. Weil zu der Zeit, als das konstruiert wurde, man das politisch ganz gut in Beschlag nehmen konnte, um die Auflehnung gegen die französische Fremdherrschaft damit zu unterfüttern und zu sagen, ja hier, also das, was wir hier machen, das ist jetzt nicht gerade, dass wir uns hier unser Deutschsein konstruieren, erfinden, sondern das ist einfach Ausdruck von einem Wesen, was schon vor 2000 Jahren hier rumgewuselt ist. So kann man es natürlich wenn das alles schon 2000 Jahre alt ist und alles total gewachsen und irgendwie in uns tierisch drin, auch noch biologisch dann, was die Humanwissenschaften dann zu der Zeit erfinden, dass sie halt biologische Grundlagen für das Deutschsein erforschen, erfinden, sich ausdenken, dann ist dem natürlich viel schwerer zu widersprechen, als wenn man es einfach nur so sieht, als eine Abgrenzung zwischen wir und die. So viel dazu, wie Identitäten erstmal grundsätzlich funktionieren. Ich würde jetzt mal explizit zur Identitätspolitik kommen. Und Identitätspolitik ist halt das, wenn ganz bewusst Politik damit gemacht wird, dass Identitäten konstruiert werden. Das kann man jetzt von den Humanwissenschaften, die im 19. Jahrhundert Nasen vermessen haben und Schädel vermessen haben, um biologisch zu zeigen, dass die Deutschen sich von den Franzosen oder den Willen unterscheiden, nicht unbedingt sagen. Die haben nicht bewusst gesagt, wir machen hier jetzt Politik, um Deutschsein konstruieren. Die dachten wahrscheinlich wirklich, sie machen da irgendwie Wissenschaft. Aber von dieser Hermannsschlachtgeschichte kann man das durchaus behaupten. Weil das ist ganz gut erforscht, das gibt es bei Norbert Elias und Eli Kedori, das sind so bürgerliche Nationalismusforscher, die haben sich mal angeguckt, wie dieser Mythos vom Hermann als dem Urvater der Deutschen in dieser Zeit allen Ordens vom deutschen Kleinbürgertum konstruiert wurde. Die haben halt durch ganz Deutschland hinweg sogenannte Hermannsvereine gegründet, die dann auf irgendwelchen Festen, mit irgendwelchen Broschüren, mit irgendwelchen Fahrten zu den Orten, wo das stattgefunden haben soll, genau diese Geschichtspolitik gemacht haben, die versucht hat, diese uralte deutsche Kollektivität zu konstruieren. Zu der Zeit entstand auch das Volkslied, und zwar auch genau, das kann man bei diesen bürgerlichen Denkern nachlesen, genau mit diesem Ziel. Also das deutsche Volkslied als gemeinsames deutsches Volkslied wurde konstruiert, um eine Gemeinschaft der Deutschen zu schaffen, die man vorher nicht so hatte. Ja, das ist Identitätspolitik. Es kommen Leute daher mit bestimmten Interessen, damalige Interessen halt die Auflehnung gegen Frankreich und die Schaffung eines deutschen Reiches, und die unternehmen halt irgendwelche politischen Schritte, um eine Identität zu konstruieren. Jetzt braucht man nicht denken, dass sowas, die politische Herstellung von Identität nach der Nationengründung, nachdem die Identität da ist, beendet wäre. Wir kennen ja heute ein ganz aktuelles Beispiel an Identitätspolitik, du bist Deutschland. Womit auch wieder klar ist, was Deutschland ist. Das ist halt, wenn man sich diesen Spot anschaut, ist das halt Sophie Scholl und das sind schnelle Autos und das ist toller Fußball und so weiter. Und dann gibt es halt noch nicht Deutschland. Das sind halt die Leute, die da halt nicht dazu gehören. Ich würde sagen, heute hat das weniger das Ziel, eine Identität zu schaffen. Das hat das Ziel, eine materiell gesehen auseinanderfallende Identität ideologisch zu stabilisieren. Also man könnte sagen, gerade im Moment ist es so, durch diese ganze Sozialabbaukram, durch die Zerfallstendenzen dieser Gesellschaft sind immer mehr Leute ganz real ausgeschlossen, an dieser Gesellschaft zu partizipieren. Jetzt kommt dieses Ding, diese Kampagne daher und sagt dir in diesem, ich zitiere mal aus diesem Aufruf da, egal welche Position du hast, du hältst den Laden zusammen. Das ist ja, bringt ja eigentlich ganz schön auf den Punkt. Also egal, wo du hier stehst, selbst wenn du das letzte Arsch hier bist, der eigentlich gesellschaftlich überhaupt keine Teilhabe mehr hat und im Grunde rausfällt aus diesem, wenn man das Konstrukt mal materiell sieht, wenn man es mal so sieht, Deutsch ist, wer irgendwie an dieser Gesellschaft teilhat, ja, da kommt diese Kampagne und versucht halt die Leute irgendwie noch ideologisch in dieses komische Ding da mit reinzutun. Bis jetzt sieht es ja eher so aus, als ob Identitätspolitik immer ziemlicher Mist ist. Also sozusagen eine List der Herrschaft, um Gemeinschaften zu schaffen, damit die Leute sich nicht für ihre Interessen einsetzen, sondern halt irgendwelche seltsamen Gemeinschaftsinteressen verfolgen. Es gibt aber auch durchaus positive Effekte von Identitätspolitik und ich nehme als einfach wahllos rausgegriffenes Beispiel jetzt mal die Schwulenbewegung. Also bis in die 60er Jahre hinein war Homosexualität vor allem dasjenige, wovon man sich abgegrenzt hat, wenn man normal war. Also es gab halt Stand, was weiß ich, 50er Jahre, es gab die Normalität, da gab es Männer und Frauen, das waren halt zwei Geschlechtsidentitäten, die sinnhaft bestimmt waren, da wusste man, was das ist. Die sind dadurch auch bestimmt, dass das eine nicht das andere ist und das eine das andere begehrt. Und dann gab es halt die, von denen man sich abgegrenzt hat, die Restperversion. Also drumherum all diese schlimmen Sachen, von denen man oft gar nicht wusste, was ist das denn jetzt überhaupt so genau, wollte man auch gar nicht so genau wissen. Es war klar, wer irgendwie homosexuell ist, der ist halt krank, der ist pervers, der wird eingesperrt und so weiter. Ja, was der Inhalt eines Wortes wie schwul war, ließ sich zu dieser Zeit im Grunde nicht positiv bestimmen, weil es sowieso nur so eine verwaschene Negativfolie von Normalität war. Wobei mit den 60er, 50er Jahren muss man jetzt nochmal vorsichtig sein. In den 20er Jahren gab es auch schon mal so ein Aufbegehren wie das in den 60er Jahren. Aber ja, also die Schwulenbewegung, zum Teil in den 20er, vor allem in den 70er Jahren, fängt dann an, diese Identität homosexuell oder schwul erstmal selbstbewusst anzunehmen und positiv zu besetzen, um damit im ersten Schritt erstmal sichtbar zu machen, was dieses Diffuse, was vorher nur besteht als nicht normal, was es denn überhaupt ist. Das ist ein wichtiger Schritt, weil ehe man überhaupt mal sich hinstellen kann und für das eigene, sagen wir mal, Rechte einzufordern, ich will nicht diskriminiert werden, ich will nicht in die Irrenanstalt oder sowas, ja, da muss man ja erstmal auch benennen können, was dieses eigene ist. Denn vorher hätte man zwar sich hinstellen können, hätte sagen können, ich bin homosexuell, aber die Hoheit darüber, was es bedeutet, lag halt nicht bei den Leuten, sondern die lag in der Gesellschaft. Und es war halt diese, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin homosexuell, hieß halt, schaut her, ich bin krank und Straftäter und eigentlich könnt ihr mich jetzt mal einsperren. Mit der Schwulenbewegung kommt eine positive Selbstidentifikation daher und versucht, dieses Schwul mit eigenen Inhalten zu umfassen und positiv zu deuten. Das ist auch Identitätspolitik. Und das funktioniert dann so, dass aus diesem diffusen Wissen, dadurch, dass man halt, was weiß ich, dass man sich selber so benennt, dass man eigene kleine Zeitschriften rausgibt, dass man Kongresse macht, dass man darüber diskutiert, dass man sagt, das und das ist schwul und das ist gut, ja. Dadurch verklumpt halt dieses diffuse Wissen zu einer Identität, die irgendwann einen Inhalt hat, die im Diskurs eine Sprechposition einfordern kann und die dann sagen kann, wir wollen da rein, in diese Normalität, da möchten wir gerne dazugehören. Wir sind hier, wir haben eine schützenswerte Eigenschaft, uns kann man benennen, deswegen fordern wir einen Platz in der Normalität. Das ist, würde ich mal behaupten, mittlerweile der Schwulenbewegung und auch der Lesbenbewegung so einigermaßen gelungen. Also ich würde sagen, heutzutage gibt es die Identitätspositionen Schwuler und Lesbe und gut, wenn man in Thüringen auf dem Land lebt oder was weiß ich. Ja, man ist natürlich nicht vollkommen gleichberechtigt mit Mann und Frau, aber zumindest ist es so einigermaßen in der Normalität drin. Es steht ja auch im Bild noch so ein bisschen raus. Das ist auf jeden Fall eine positive Bewegung. Es wird hierzulande zumindest niemand mehr in die geschlossene Psychiatrie gesteckt, weil er oder sie homosexuell ist. Soweit, so gut. Das hat aber auch irgendwie Schattenseiten. Zum einen gibt es halt jetzt einfach ein neues konstitutives Außen. Also diese verwaschene Restperversion, die sich so rundherum um die Normalität ansiedelt, die nehmen halt jetzt andere Sachen ein. Also Intersexualität, Transsexualität, SM-Geschichten. Und das ist auch kein Zufall, weil wir hatten ja ganz am Anfang, dass es Identitäten halt immer ausmacht, dass es das Identische und das Nicht-Identische gibt. Also irgendwas muss außerhalb der Normalität liegen, sonst macht der Begriff der Normalität schlicht und einfach keinen Sinn. Jetzt würden die Liberalen würden jetzt sagen, jetzt müssen halt einfach die SMler und die Transsexuellen, die Intersexuellen überhaupt, alle möglichen Gruppen müssen sich organisieren, müssen selber eine Identitätspolitik machen, müssen so eine Identität schaffen, wo sie sagen, hier sind wir, so sind wir, wir wollen auch mitmachen und müssen es irgendwie schaffen, diesen Prozess mit durchzuziehen, dass sie auch irgendwie es schaffen, in die Normalität reingezogen zu werden. Das Problem ist, dass mit jeder Gruppe, die reinkommt, neue Gruppen im Außen entstehen. Also, dass das grundsätzliche Problem, dass sich die Normalität über die Abweichung bestimmt und die Abweichung dann tendenziell totgeschlagen wird, sich dadurch nicht auflösen lässt. Das ist ein Problem, dass es immer eine Restperversion gibt. Der zweite problematische Punkt an Identitätspolitik ist, dass diese Identitätskonstruktion nicht ohne Wirkung auf das Eingeschlossene bringt und unter Umständen auch Probleme mit sich bringt. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Wissen über Homosexualität vor der Emanzipation von Schwulen und Lesben vorwiegend eine Bestätigung der Heterosexualität war und dadurch einigermaßen diffus und unbestimmt. Es hatte den Nachteil, man konnte sich nicht selbstverständlich hinstellen, konnte sagen, ich bin schwul und ohne irgendwie dumme Fragen da entgegengehalten zu bekommen. Aber es hatte den Vorteil, dass man die eigenen Verhaltenscodes, das, was man tut, das, was man will, im Grunde jeden Tag nicht nur neu bestimmen musste, weil es ja nicht selbstverständlich war, sondern auch die Möglichkeit hatte, also auch sie neu bestimmen, neu selbst bestimmen konnte, weil der Inhalt dessen, was schwul ist, ja einfach noch nicht so richtig klar war. Wenn jetzt diese Identitäten fest definiert sind, wenn es jetzt Schwule und Lesbe als klar abgegrenzte Subjektposition innerhalb der Normalität ist, dann sind damit auch bestimmte Verhaltensweisen bestimmt, die zu diesem Schwulsein, Lesbischsein dazugehören. Also dieser Normalisierungsprozess, wie man ihn nennen könnte, wenn so eine Subjektposition Eingang durch Identitätspolitik, Eingang in die Normalität findet, geht halt darüber, dass es erst so ein diffuses Wissen gibt, wo man dazu gezwungen ist, sich immer selbst zu bestimmen, aber auch die Möglichkeit hat, sich immer selbst zu bestimmen. Dann gibt es halt so ein verwaschenes, langsames sich Anklumpen dessen, was für allgemein anerkannt und sinnvoll für Homosexualität ist. Und dann gibt es halt irgendwann die festbestimmte Subjektposition Schwule, Schwuler, Lesbe. Damit sind auch die Verhaltensweisen, die dazugehören, einigermaßen eingegrenzt. Also mit zunehmender Normalisierung wird das, was man tun darf, wenn man zu dieser Gruppe dazugehören will, auch immer schärfer abgegrenzt. Und das produziert natürlich auch wieder neue Ausschlüsse. Weil diejenigen Leute, die halt zum Beispiel in dieser mittleren Phase, als Schwulenbewegung sich anfängt zu konstituieren, da noch dazugehörten, waren zum Beispiel jetzt mal ganz bewegungsgeschichtlich in Deutschland, waren bei der Schwulenbewegung eine Zeit lang relativ viele pädophile Leute dabei, die irgendwie, wo eine Zeit lang unklar war, sind die, sagen wir mal, die Randbereiche der Homosexualität. Und heutzutage sind die halt in die Restperversion abgespalten und gehören nicht mehr zu dieser Bewegung dazu. Jetzt ohne ein Werturteil über Pädosexualität sprechen zu wollen, sieht man da grundsätzlich in dieser Bewegung fallen wieder Leute raus. Und zum Zweiten, wie dieser Normdruck wirkt, kann man jetzt auch mal am Beispiel zeigen. Also das Beziehungsleben von Schwulen und Lesben vor der Emanzipation lässt sich von heute schwer betrachten, weil ja sowieso alles, was wir von da kennen, Berichte über Strafverfolgung und sowas ist. Allerdings kennen wir aus den 20er und aus den 70er Jahren Dokumente, die belegen, dass es da in schwulen und lesbischen Communities eine unglaubliche Vielfalt von Beziehungsformen gab. Was natürlich auch irgendwie ein Vorteil ist, dass man halt nicht darauf festgelegt ist, irgendwie jetzt die Zweierkiste auf Dauer zu machen, sondern halt sich aus ganz vielen verschiedenen Modellen selber was zusammenzubasteln. Heute sind wir ganz rechts in diesem Schaubild. Da ist das, was irgendwie das Normale für schwule und lesbische Beziehungsformen ist, das ist zum einen die eingetragene Lebenspartnerschaft, die jetzt endlich erkämpft ist. Und zum anderen halt so ein bisschen Promiskuität, was es da noch gibt. Aber diese unglaubliche Vielfalt ist halt verloren gegangen im Zuge dieser Normalisierung. Thank you. Ich würde sagen, wir sehen jetzt an diesem Beispiel ein grundsätzliches Problem mit moderner Subjektivität. Das sieht so aus, dass eine Identität, eine klar umrissene, feste Identität, wir Schwulen, zum einen eine Position mit sich bringt, wo man sinnvoll Rechte einfordern kann. Man kann sich hinstellen, kann eine Demonstration machen. Wir Schwulen fordern jetzt, dass wir auch heiraten dürfen. Was ja jetzt erstmal gar nicht schlimm ist. Jemanden zu verbieten zu heiraten, ist ja auch Quatsch eigentlich. Gleichzeitig passiert aber mit dieser Konstruktion einer Position wir Schwulen, dass da halt eine Normalisierung stattfindet und dass wieder neue Leute in die Restperversion abgespalten werden. Und genau das, also diese Widersprüchlichkeit der Identitätsposition zum einen unterwirft sie einen der Logik dieser Identitätsposition, zum anderen ermöglicht sie einem, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft sinnhaft zu sprechen. Das ist die Dialektik der Identität. Also wir haben eine sinnhafte Sprechposition, die Rechte einfordern kann. Wir Schwulen wollen XY. Auf der anderen Seite wird das Wir bestimmten Eigenschaften unterworfen, bestimmten identitären Regeln entworfen, denen man angehören muss, wenn man in dieses Wir mit rein will. Für die Leute gibt es in dieser Bewegung zwei Möglichkeiten. Entweder man wird assimiliert, man wird reingezogen, oder man wird abgespalten. Das Abgespaltene sind halt die Leute, die dann doch nicht dazugehören wollen. Das sind dann jetzt, was weiß ich, die Schlampen, die anderen Perversen, die es da noch so gibt. Die assimiliert werden, die gehören dann dazu, was unter Umständen auch sehr unangenehm sein kann. Also zum Beispiel würde ich sagen, die gewaltsame Assimilierung in einer Identitätspolitik ist das, was oft passiert, wenn Kinder ohne eindeutige biologisch festmachbare Geschlechtsnormen zur Welt kommen. Dann, das ist vermutlich bei den meisten hier bekannt, dass das halt schon hin und wieder passiert, dass Kinder halt auf die Welt kommen, wo man nicht auf den ersten Blick sagen kann, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Man geht ungefähr davon aus, dass 5-10% aller Menschen irgendwie so auf die Welt kommen, wobei man es bei den wenigsten auf den ersten Blick sieht. Aber es kommen halt 5-10% von Menschen auf die Welt, die nicht diese ganzen biologischen Kriterien erfüllen, die man braucht, um eindeutig Mann oder Frau zu sein. Da gehören ja diverse Sachen dazu, also Hormone, Chromosomen, Keimdrüsen, lauter so ein Zeug. Wenn Ärzte sowas rausfinden, dann empfehlen Ärzte den Eltern, ja Leute, das geht so nicht, dieses Kind kann nur unglaublich unglücklich sein, wenn es nicht eindeutig zu Mann oder eindeutig zu Frau gehört. Und dann kommt das medizinische Eindeutigkeitskommando und tut halt bei Kindern, wo man zieht, mit dem Skalpell Ordnung schaffen. Und da, wo es etwas unauffälliger ist, also zum Beispiel, wenn Mädchen auf einmal zu viele Haare an Beinen haben, dann wird halt chemisch Ordnung geschaffen. Dann gibt es halt irgendwelche Hormonpräparate, die dafür sorgen, dass Mädchen gefälligst so aussehen wie Mädchen nach der konstruierten Identitätsposition Mädchen oder Frau gefälligst auszusehen haben. Das ist Assimilierung, die wird mit dem Messer und die wird mit Chemie und die wird mit allem Möglichen durchgeführt. Auf jeden Fall ist die auch nicht lustig. Dialektik der Identität. Es ist weder lustig, dazuzugehören, noch ist es lustig, nicht dazuzugehören. Es ist beides ein Problem. Gut, was heißt das jetzt für Politik und Praxis? Die identitätspolitische Antwort ist klar, wir müssen halt einfach die Identitätspositionen vervielfältigen. Wir müssen es halt schaffen, eine Identitätsposition Twitter wegen mir zu schaffen. Das versucht auch gerade eine Person namens Elisabeth Müller, die gerade vor Gericht versucht durchzusetzen, dass in ihrem Pass Twitter drin steht, damit sie halt nicht, damit halt nicht irgendwelche Ärzte, die das Recht haben, an ihr rumzuschnibbeln, um das herzustellen, was Mann oder Frau ist. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall total wichtig, gerade für jemanden wie Elisabeth Müller, die halt diverse Operationen schon hinter sich hat, dass die jetzt dafür kämpft, dass sie ein legitimes identitäres Standbein hat, was die meisten Leute hier haben. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und einfach als Notwehr dagegen, was diese identitär funktionierende Gesellschaft an Leuten anrichtet, absolut zu unterstützen. Gleichzeitig würde ich sagen, dass man wegen dieser Dialektik der Identitätspolitik auch die Problematik der identitären Zuweisung an sich angehen muss. Und ich würde sagen, dass man dafür auch gegen bestehende Identitäten angehen sollte. Darum ging es auch, glaube ich, bei diesem Einführungsvortrag, wo irgendwie die Frage aufkam, naja, Queer sagt ja, dass es gar keine Geschlechtsidentitäten gibt. Insofern kann man ja Sexismus auch so begegnen, dass man sagt, gibt's ja alles gar nicht. Da haben wir die Frage, was lösen wir als erstes auf? Wenn wir jetzt anfangen, Sexismus so zu begegnen, dass wir sagen, es gibt ja eigentlich gar keine Frauen, insofern gibt es auch kein frauenfeindliches Verhalten. Oder es gibt ja eigentlich gar keine Homosexuellen, insofern gibt es auch gar keine Homophobie. Das wäre natürlich ein bisschen verquer, weil wir dadurch die Möglichkeit nehmen würden, Diskriminierung, politisch danebene Sachen überhaupt zu benennen. Insofern würde ich sagen, womit wir anfangen müssen, ist halt die hegemonialen Identitäten, die Identitäten, die oben stehen, in diesen Machtverhältnissen die Identitäten anzugreifen, also eine Anti-Identitätspolitik gegen die Position Mann, eine Anti-Identitätspolitik gegen die Position Heterosexualität. Ja, was das jetzt konkret bedeutet, das weiß ich auch nicht so richtig. Also es gibt hier und da so kleine Sprachspielchen, die man da machen kann, um solche Sachen zu dekonstruieren. Also man kann sich zum Beispiel taubstellen, wenn drei starke Männer verlangt werden. Man kann zum Beispiel, wenn einem jemand mit Heiratswunsch oder sonst irgendwas kommt, fragen, wieso gehst du davon aus, dass ich heterosexuell bin? Man kann versuchen, die üblichen Sprüche, die gegenüber Homosexualität gemacht werden, rumzudrehen. Man kann zum Beispiel fragen, wie du bist heterosexuell, was sagen deine Eltern dazu? Hast du denn schon ein Outing hinter dir als Hetero? So. Das sind so kleine, aber das ist im Grunde nicht mehr als Nadelstiche gegen die Normalität, die so ein bisschen klar machen, so hier diese hegemonialen, obenstehenden Identitäten sind nicht selbstverständlich und man will die vielleicht auch gar nicht so richtig haben. Ja, von der Einstellung her sieht man es dann als Zumutung, und ich würde das auch so sehen, dass es eine Zumutung ist, in eine Gruppe von Gleichartigen gesteckt zu werden und dann nur noch als Spezies Mann gesehen zu werden. Und zur Frage Politik, Anti-Identitätspolitik ist im strengen Sinne eigentlich gar keine Politik, weil die Regeln des Politischen ja immer damit funktioniert, dass es jetzt eine Gruppe gibt, ein Wir, das etwas einfordert. Ohne ein Wir, das etwas einfordert, kann es keine Politik geben. Insofern ist Anti-Identitätspolitik vielleicht auch Antipolitik oder so. Also eine Einstellung, die auch Politik zerstören will. Und letzten Endes eine Welt, in der die Leute halt eben als Individuen gesehen werden mit ihren Unterschieden und halt nicht als Spezies oder Exemplare einer Spezies. Anti-Identitätspolitik, gegen die Zumutung der Zuweisung, gegen Kategorisierung und Identifizierung, eine Politik ohne Subjekt. Ich denke, das ist deswegen so kurz, weil es gerade im Moment nicht wirklich wirksame Anti-Identitätspolitik gibt und weil es auch einfach unglaublich schwierig ist, Anti-Identitätspolitik zu machen, weil man keine Sprechposition hat. Sieht man am Queeren, am Pink Block Es gab ja irgendwie diese Versuche in der Antiglobalisierungsbewegung, diesen queeren Pink Block zu machen, der sich am Anfang dadurch definierte, dass er sich nicht definiert. Aber es hat irgendwie 2 Jahre gedauert. Dann gab es einen Aufruf vom Pink Block, wo drin stand, was der Pink Block ist, womit das Ganze auf einmal schon wieder absurd ist, ja? Weil wenn man das Ganze definiert, dann hat man ja eine neue Identität queer konstruiert. Ich würde jetzt zuletzt noch zu einem Beispiel kommen, wo ich denke, wo es zumindest so ein kleines bisschen eine erfolgreiche Anti-Identitätspolitik gegeben hat. Und das ist die Debatte ums Lebenspartnerschaftsgesetz. Also es gab bis 2001 in Deutschland als staatliche Bestätigung einer Partnerschaft nur die Ehe. Ich würde sagen, wenn man die Ehe durch die Brille der Identitäten guckt, dann ist die Ehe eine Institution, die heterosexuelle Identitäten Mann und Frau staatlich besiegelt und verstärkt und zementiert. Also ihr kennt das, wenn man geheiratet hat, die Formel, die der Priester oder Standesbeamte sagt, nachdem die Heirat aufgeschrieben ist, die ist: damit seid ihr Mann und Frau. Ich denke, da ist die Sprache schon relativ entlarvend dafür, wie das funktioniert. Ja. Es gibt also diese Institution und die bestätigt diese beiden aufeinander bezogenen Geschlechtsidentitäten. Das ist halt eine Möglichkeit, die Heterosexuelle damals hatten, ihre eigene Geschlechtsidentität durch einen Priester oder durch einen Standesbeamten oder eine Standesbeamtin bestätigen zu lassen. Homosexuelle hatten diese Position nicht, diese Möglichkeit nicht. Dann gab es halt verschiedene Leute, die da interveniert haben in diesem Zustand. Es gab den LSVD, den Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, den größten homosexuellen Verband hier. Der hat im Grunde gesagt, wir sind benachteiligt, wir können nicht mitspielen, wir sind viele, wir sind Wählerinnen, Politik, mach was. Gib uns die Möglichkeit, dass auch wir unsere Geschlechtsidentität irgendwie positiv bestätigen lassen können. Daraufhin hat die CDU geantwortet, nee, geht nicht. Ehe und Familie sind die Grundlage der abendländischen Kultur. Wenn wir das aufgeben, bricht unsere ganze Ordnung zusammen, weil die auf Heterosexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Ehe beruht und das wäre der Untergang der abendländischen Kultur und wollen wir nicht machen. Die Grünen haben die Position des LSVDs, dieses identitätspolitische Aufbegehren, aufgegriffen, haben gesagt, wir wollen die Möglichkeit einer Ehe für Schwule und Lesben aufmachen. Schwule und Lesben sind eine Minderheit. Diese Minderheit hat es sich nicht ausgesucht, so zu sein, wie sie ist. Sie werden wegen ihres homosexuellen Wesens benachteiligt und ist skandalös und verstößt gegen Rechtsgrundsätze. Und deswegen muss der Gesetzgeber hier Möglichkeiten schaffen. Also man sieht hier genau, wie dieses identitätspolitische, wie der Ball aufgenommen wird. Ja? Also er wird so aufgenommen, dass diese Leute sich nicht ausgesucht haben, wie sie sind und dass sie eben so sind, wie sie sind. Also in dieser Reihe dessen, was Identität bedeutet, greifen die Grünen hier genau dieses Argument auf, dass Identität halt so fest abgegrenzt und so fest auch natürlich definiert ist, dass man deswegen ihnen Teilhabe einräumen muss. Das ist die Stärke der identitätspolitischen Karte. So funktioniert sie. Gut, so viel zu der identitätspolitischen Reaktion darauf. Worum es mir eigentlich ging, war die Behauptung, dass es da so ein bisschen positive, gute Anti-Identitätspolitik gab. Und da gab es zum einen von der PDS gab es die Position, man muss die Ehe einfach auflösen. was, wenn man es genau bedenkt, eine anti-identitäre Politik ist. Weil wenn die Ehe eine Institution ist, die Identität, die heterosexuellen Identitäten Mann und Frau staatlich besiegelt und damit zementiert und verstärkt, ist die Auflösung der Ehe eine Politik gegen bestehende Identitäten, also Anti-Identitätspolitik. Und dann gab es eine sogenannte Schlampagne, wo auch unten, glaube ich, auf dem Büchertisch hier vom Infoladen steht, auch irgendwie eine Zeitung aus diesem Kontext, die Krake. Die haben gesagt, widerständig lebende und liebende Frauen kommen raus und haben gesagt, dass bitteschön Menschen aus allen möglichen und auch veränderlichen Kombinationen die Möglichkeit haben sollen, auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften einzugehen. Und haben daraus halt auch entwickelt, bitteschön, die Ehe als eine Institution, die nur eines dieser Dinger berücksichtigt, abzuschaffen und irgendwas anderes, einen zivilen Solidaritätspakt oder sonst irgendwas zu schaffen. Ich denke, man sieht ganz typisch an diesem Beispiel, also die Identitätspolitik sagt halt, schafft uns auch so eine Institution, die unsere Identität bestätigt. Die Anti-Identitätspolitik sagt, weg mit dieser identitätsbestätigenden Institution. Ich denke, es ist, glaube ich, immer so, dass Anti-Identitätspolitik keine positiven Forderungen aufstellen kann, weil dafür bräuchte man ja einen Referenten, der das einfordert. Man bräuchte einen Wir. Deswegen würde ich sagen, eine Anti-Identitätspolitik ist immer negativ und versucht, die Bestätigung von Identität aufzubrechen, kaputt zu machen. Ich würde jetzt abschließend die These aufstellen, dass diese unglaublich mächtigen und etablierten Identitätspositionen Mann, Frau, Deutscher, Weißer, diese ganzen Dinger, die im Grunde unsere ganze Gesellschaft unglaublich stark strukturieren, unglaublich viel Handlungsspielräume festgeben, dass man die ohne gesamtgesellschaftliche Änderungen sowieso nicht aufbrechen kann. Dass also diese ganzen Sprachspiele, die ich eben mal als Beispiel benannt hatte, sowieso nichts bringen, solange man nicht an diese große Struktur, Sexismus, Rassismus, Nationalismus rankommt. Insofern wäre man bei der Diskussion, was tun, jetzt eigentlich an der Frage, wie kann eine generelle Aufhebung dieser ganzen Gesamtscheiße aussehen. Ich weiß nicht, ob die Diskussion nicht einfach viel zu weit führen würde und würde deswegen sagen, was im Moment die Sache ist, wo ich finde, dass diese ganzen Ausführungen, bis auf darauf, dass sie am Ende die Frage aufmachen, wie ist das jetzt mit der Weltrevolution, wo ich finde, wo sie im Moment doch relevant sind, das ist die Frage des Identitätsbewusstseins. Da würde ich sagen, es müssen sowohl die Leute, denen die Anti-Identitätspolitik am Herzen liegt, müssen ein Bewusstsein dafür aufbringen, was ihr Eintreten für Leute, die Identitätspolitik machen, bedeutet, als auch andersherum. Also konkret, wenn in der Debatte um das Lebenspartnerschaftsgesetz der LSVD eine Position bezieht, die Leute, die halt wegen mir eine Partnerschaft von 3 Leuten besiegeln lassen wollen, oder Leute, die wechselnde Verhältnisse besiegeln lassen wollen, die denen Steine in den Weg legt, so wie das der LSVD gerade macht, indem halt einzig und allein die Angleichung an die heterosexuelle Normalität gefordert wird, dann ist es eine identitätsunbewusste Identitätspolitik, die die anderen Leuten Steine in den Weg legt. Genau, davon sollte man absehen. Und genauso würde ich in die andere Richtung, in die anti-identitäre Richtung formulieren, wenn in hier so einem Kontext eine Anti-Identitätspolitik so aussieht, dass man sagt, ja wie, Frauen gibt es doch gar nicht, deswegen kann es auch gar keinen Sexismus hier geben, deswegen ist es auch voll okay, wenn in allen besetzten Häusern und Antifa-Gruppen Männer die erste Reihe machen, dann ist es natürlich auch Unsinn. Dann tut man von seitens der Anti-Identitätspolitik emanzipatorische Bestrebungen verhindern, sollte man auch sein lassen. Das wäre meine Forderung und ja, wir können ja mal gucken, was wir da in der Diskussion draus machen.
Und schon wären wir wieder am Ende der heutigen Ausgabe unserer kleinen schmutzigen Sendung namens Chili Gays. Ihr hörtet einen Vortrag mit dem Titel Identitätspolitik und Anti-Identitätspolitik, gehalten von Michael vom Bildungskollektiv Erfurt, welchen er zu den Queerschnitt Freer Gender Days in Weimar gehalten hat. Vielleicht hören wir auch in einer unserer nächsten Sendungen einen weiteren Vortrag aus der Reihe. Es gibt noch insgesamt 4 weitere. Und mir bleibt nur noch darauf hinzuweisen, schaut auf unsere Homepage chiligays.de, dort könnt ihr nochmal die Sendung nachhören. Und hier im Anschluss folgt dann im weiteren Programm die Sendung ZipFM, danach auf Smose, die Musik zur Nacht und in der Wiederholung Novosti, das Nachrichtenmagazin. Ein weiterhin unterhaltsames Programm bei Radio Frei wünscht euch Yves.
CDU war schwer empört, dass die Leute sich jetzt nehmen, es ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie halt erstmal drin. Und 4 Monate später
Das besetzte Haus, ein sozial-politisch-kulturelles Projekt auf dem ehemaligen Top-Funktionengelände in Erfurt, ist seit diesem Herbst akut von der Räumung bedroht. Deshalb kommt zur Demonstration Hände weg vom besetzten Haus. auf den Bahnhofsvorplatz in Erfurt um 13 Uhr am 22. November.
Und wir schreien laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erstmal Schmidt und Press und wie sie alle heißen. Überall raus.
Schön und scharf.